Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
2 Wochen ist er jetzt her, der Angriff Russlands auf die Ukraine. 2 Wochen Krieg, in dem Menschen kämpfen, Soldaten. Und beim russischen Militär gibt es Berichte, dass dort offenbar größtenteils keine älteren Soldaten im Einsatz sind, schon etwas erfahrener im Leben und im Umgang mit ihren Emotionen also auch, sondern vor allem junge Männer, vielleicht um die 20, angeblich auch eher aus ärmeren Familien. Sogar Wehrpflichtige waren darunter. Wer kämpft in Kriegen und was hat das für Folgen für die Kriegsführung? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Dr. Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Universität Potsdam. Herr Neitzel, die Informationen, die uns erreichen, ist es tatsächlich so, kämpfen da in der Ukraine auf russischer Seite gerade vor allem junge Männer und sind es tatsächlich eher welche aus ärmeren Familien?
Also ich glaube, in den Kriegen des 20. und 21. Jahrhunderts haben immer vor allen Dingen junge Männer gekämpft. Im Vietnamkrieg war, glaube ich, das Durchschnittsalter 19 und auch im Zweiten Weltkrieg waren es vor allen Dingen die Jüngeren, die das große Blutzoll errichtet haben. Und ich glaube, dass wir jetzt keine wirklich empirischen Belege dafür haben, wie eigentlich die Sozialstruktur der russischen Armee aussieht. Also ich kenne keine Studie, die das wirklich belegt. Was wir haben, sind die von den Ukrainern bereitgestellten Interviews, nenne ich es jetzt mal, mit Kriegsgefangenen in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Und dann sehen wir, dass es Wehrpflichtige sind, aus in der Tat schwierigen Familien und so weiter. Aber ich würde deutlich davor warnen, das nun als repräsentativ anzunehmen. Wir können diese Interviews meines Erachtens nicht als Pass pro Toto nehmen für eine russische Armee, die viele hunderttausend Mann umfasst.
Worüber ja gar nicht gesprochen wird, wie sieht es auf der ukrainischen Seite aus?
Ja, das ist ein tatsächlicher Punkt. Wir hören ganz viel über die russische Armee und wir sind mitten in einem Informationskrieg, möchte ich mal sagen. Und das ist aus ukrainischer Sicht ja auch nachvollziehbar, dass man das macht, dass man eine Dämonisierung betreibt. Sehr verständlich, Russland hat diesen Angriffskrieg, der ein Verbrechen als solches ist, gestartet. Aber wir müssen als Beobachter, der wir sind, ein Stück zurücktreten. Und auch über die ukrainische Armee haben wir ja keine wirklichen Informationen, jetzt wirklich empirisch belastbar, wie sieht die Sozialstruktur aus? Das wissen wir ja noch nicht mal wirklich von der Bundeswehr, von unserer eigenen Armee. Nicht? Also da sind ja nur ganz, ganz grobe Zahlen da. Also ich glaube, dass wir ein Bild haben, das typisch ist für Kriege, für große Kriege. Wir sind aber als deutsche Gesellschaft, als europäische Gesellschaften nicht mehr gewohnt, Bilder solcher Kriege zu sehen und sind jetzt erstaunt, dass da junge Männer kämpfen, dass da Männer kämpfen, die auch disorientiert sind. Ja, so ist das in Kriegen. Und wir wissen, dass es ja ganz stark von der Binnenkohäsion militärischer Einheiten abhängt, das hängt von den Unteroffizieren ab, es hängt von den Offizieren ab, die die Richtung vorgeben und dann kämpfen die 19- oder 20-Jährigen. Und die große Frage ist, wie stark ist eigentlich die Kohäsion in den russischen Streitkräften, der Primärgruppen, so wird es sagen, in der Soziologie genannt. Und das wissen wir nicht wirklich. Also ich kenne keine Studie, die das wirklich untersucht hat.
Können Sie kurz beschreiben, was Sie mit Kohäsion jetzt genau meinen?
Der Zusammenhalt. Also wir wissen, dass eine ganz wichtige Motivation, warum kämpfen Soldaten, warum tun sie, was sie tun, warum gehen sie nicht einfach nach Hause, warum halten sie diese enormen Belastungen, diese Opfer, diese Angst eigentlich aus? Und da wissen wir von vielen Studien seit dem Zweiten Weltkrieg, dass der Zusammenhalt, die Kohäsion der Primär, der kleinen Gruppen, der kleinen Kampfgemeinschaften, also Gruppen 10, 20, 30 bis maximal zur Kompanie, also vielleicht 120 Mann, dass dieser Zusammenhalt extrem wichtig ist. Und der kann mal hoch, mal niedrig sein, das hängt davon ab, kommen die Leute aus derselben Region, wie werden sie geführt? Wie lange sind sie zusammen? Gibt es ältere, erfahrene Soldaten, die den Jungen zeigen, wie sie im Krieg überleben? Und diese Primärgruppenkohäsion ist ganz entscheidend dafür, wie Soldaten kämpfen. Und wenn sie schwach wird, brechen solche Gruppen auch auseinander, wie wir es denn jetzt zum Schluss in Afghanistan gesehen haben oder auch im Irak. Und dann können Armeen sich auch sehr schnell auflösen. Und wie das bei der russischen Armee zurzeit ist, mit dieser Primärgruppenkohäsion, wie die eigentlich, sage mal, diese Armee gebaut haben, wie viel Gewalt gibt es in den Kompanien, wie ist die Motivation, wie ist der Zusammenhalt der Leute, das können wir meines Erachtens nicht wirklich seriös beurteilen.
Und das heißt, dass dann so Schlussfolgerungen öffentlich, junge Soldaten, Strich drunter ziehen, Putin verfeuert, die jungen armen Männer.
Viel zu einfach meines Erachtens und natürlich ist es so, dass wir auch Studien haben, dass in der russischen Armee, in der sowjetischen Armee haben wir vor allen Dingen Studien, es viel mehr Gewalt gab als in den westlichen Armeen. Also es gibt eben auch mehr Gewalt in der russischen Gesellschaft und wir müssen das immer mit der Gesellschaft korrelieren. Und die wirklichen Kenntnisse heute im Jahre 2022 über die russische Armee, über das Binnenleben der russischen Armee ist sehr, sehr begrenzt. Und ich würde einfach nur raten, denn wir sind alle natürlich jetzt emotional sehr angefasst von der Situation und dass wir das auch nicht dämonisieren. Ich will auf der anderen Seite auch nicht jetzt die russische Armee irgendwie in Schutz nehmen. Ich will nur zur Zurückhaltung mahnen, dass wir sehr viel über die russische Armee sprechen, praktisch gar nicht über die ukrainische und dass wir natürlich beide Seiten sehen müssen und dass es eher ein Bild ist, was jetzt erzeugt wird, dass Putin Kinder in den Krieg schickt und dass sie alle nicht motiviert sind und dergleichen. Also ich würde da, wäre da in meinem Urteil ein bisschen zurückhaltend.
Sie haben vorhin ja gesagt, es gibt aber ja auch durchaus Evidenz, dass in Kriegen eher die jüngeren Männer kämpfen. Durchschnittsalter Vietnam 19. Woher kommt so etwas? Wie lässt sich das erklären, dass die Struktur dann eben oft so ist, wie sie ist?
Das liegt an den Wehrpflichtarmeen und die Wehrpflichtarmeen haben eben ein sehr niedriges Durchschnittsalter. Und das sind dann eben diejenigen, die mit 18, 19 eingezogen werden. Und das sind dann die großen starken Jahrgänge. Und man muss sehen, wer kann eigentlich diesen Krieg durchhalten? Die Belastung, auch die körperliche Belastung, das sind sicherlich eher die Jungen und nicht die Alten, die das durchhalten können. Und von daher ist es so, dass man schauen muss, sind es Wehrpflichtarmeen, sind es professionelle Armeen, aber es ist auch bei professionellen Armeen sind es sicherlich die wirklich kämpfen, die in der Infanterie kämpfen, die der Belastung ausgesetzt sind. Das sind allein schon wegen der ganzen physischen Herausforderungen eher die Jungen und nicht die Alten.
Wenn wir dann mal genauer in diese Struktur reinschauen, also eher die Älteren, Erfahreneren als Befehlshaber, diejenigen, die dann ausführen, eher die Jüngeren. Was hat das denn grundsätzlich für Folgen? Das ist ja erstmal eine Struktur, die bestimmte Effekte hat.
Naja, dieser Aufbau, dieser soziale Strukturaufbau ist eigentlich in ganz vielen Kriegen, ich sage mal in Anführungsstrichen, bewährt. Nicht, ein Kompaniechef, ein Hauptmann, den macht man nicht mit Hand auflegen, sondern der braucht Erfahrung und der braucht vielleicht 10, 12, 15 Jahre in einer Armee. Deswegen sind die Älteren, die wirklich die Führer sind, die Richtung vorgeben, sind diejenigen, die schon lange in den Streitkräften sind. Aber um ein Maschinengewehr zu bedienen oder eine Kalaschnikow zu bedienen, muss ich nicht 10 Jahre in einer Streitmacht sein. Das kann ich relativ schnell lernen. Aber ich brauche die wenigen, die sagen, ich sage mal, die Gewalt organisieren. Nicht? Randall Collins hat das mal die Violent Few genannt. Diejenigen, die also sich nicht von dem Schock des Gefechts, von der Angst leiten lassen, die keine Angst haben, die sozusagen das Gefecht auch in der ganzen Wirkung, die Einschläge, die Gerüche, die Geräusche sich nicht sozusagen davon so stark beeindrucken lassen und die Gewalt organisieren. Das ist eigentlich ein System, was wir ja also in allen Kriegen der Moderne auf jeden Fall beobachten können. Und die Frage ist dann immer, wenn wir an Effizienz von Armeen denken, wie viele dieser besonders motivierten Soldaten, dieser Violent Few, gibt es eigentlich in Streitkräften? Und darüber haben wir schon gesprochen, wie hoch ist die Kohäsion? Aber das sind alles Fragen, die wir im Detail, die wissen wir zwar theoretisch, die wissen wir prinzipiell, aber im Detail, konkret für die russische Armee, können wir das aus meiner Sicht nicht wirklich beantworten, weil da keiner wirklich, zumindest von den westlichen Kollegen, die ich kenne, keiner wirklich reinschaut.
Das bedeutet, also ich fasse zusammen, eigentlich müssten wir mehr auf diese Violent Few, die Fäden in der Hand halten, schauen auf beiden Seiten, um die Struktur des Ganzen besser zu verstehen. Aber diese Informationen fehlen uns einfach.
Genau.
Gab es denn in der letzten Zeit, Sie haben schon gesagt, meistens läuft es so vom Aufbau, aber gab es denn Kriege, wo das anders organisiert wurde?
Also wenn es staatlich organisierte Armeen sind, ist es in der Moderne eigentlich immer so gelaufen, dass man Offiziere ausgebildet hat, lange ausgebildet hat, um einen General, ich sage mal, zu produzieren, hat man eben, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre gebraucht, dass man auch Unteroffiziere als Bindeglied zwischen den Offizieren und den Mannschaften herausgebildet hat, dass man auf Bildung Wert gelegt hat, dass Leute sind, die Entscheidungen selber treffen können. Das ist eine Entwicklung, die sich durch die ganze Moderne sozusagen in den europäischen Großmächten zieht. Es gibt dann natürlich Kriege, wenn wir an Afghanistan denken, wenn wir also an die Taliban denken, wenn wir an den Islamischen Staat denken, die sind sicherlich anders aufgebaut. Aber das sind auch andere Kriege gewesen. Hier in der Ukraine erleben wir jetzt das sogenannte hochintensive Gefecht, also der Kampf zweier letztlich doch hochgerüsteter Armeen gegeneinander. Und das ist eine völlig andere Intensität, als wir das zum Beispiel in Afghanistan oder auch im Irak mit den Guerillakriegen gesehen haben. Also solche Partisanenkriege laufen sicherlich anders, aber der Kampf von staatlichen Armeen gegeneinander ist eigentlich in der Struktur, in der Art, wie dieser Krieg gedacht wird, hat sich eigentlich grundlegend kaum verändert im 20. Jahrhundert oder jetzt auch im 21. Jahrhundert.
Und wenn wir mal auf das schauen, was aus Russland teils auch berichtet wird, dass es eben vor allem junge Männer aus ärmeren Familien sind, es gibt Korruption, wo Reichere, die nicht möchten, dass ihre Söhne dann letztlich an die Front kommen, das auch vermeiden können mit Geld. Ist das dann immer schlimm oder ist es aus der Perspektive derjenigen, die dann dort kämpfen oder eben Soldaten werden, auch eine Situation, die eben ist, wie sie ist und eben nicht diesen negativen Frame hat, wie wir ihn hier jetzt haben?
Also die Frage, es ist eine Frage der Perspektive. Also ich glaube, dass erstmal es ist natürlich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und die Frage ist, wie weit das in Russland bekannt ist und wahrgenommen wird. Wir haben historische Beispiele, wo diese Wehrungerechtigkeit, also wer ist eigentlich in Streitkräften, sind es eher die Unterprivilegierten. Und wenn das so ist, hat das eigentlich immer einen Einfluss auf das Verhältnis der Zivilgesellschaft zum Militär. Und je repräsentativer das Militär ist, desto eher erkennt die Zivilgesellschaft das Militär an. Und wenn das Bürgertum sagt, naja, sollen noch die Armen kämpfen, dann ist die Gefahr natürlich auch viel größer, dass diese Armen, in Anführungsstrichen, auch geopfert werden und Opfer auch keine Rolle spielen. Und das muss man natürlich schon sagen, dass es ein anderes Verhältnis der europäischen Staaten zu Verlusten gibt. Und wir wissen, dass in Russland das Opfer auch in der Erinnerungskultur im Umgang mit Krieg völlig anders gesehen wird als im Westen. Also das können wir schon, ich weiß nicht, an den Museen zum Zweiten Weltkrieg sehen, das können wir an der Ordenspolitik sehen, das können wir sehen, wie man in Russland mit Todeszahlen umgeht. Das ist ja, wäre ja jetzt, ich sage mal, für Deutschland, auch für andere westliche Länder überhaupt nie akzeptierbar, wenn innerhalb von 2 Wochen 10.000 eigene Soldaten fallen. Also das ist eine Vorstellung, das würden wir dann, glaube ich, als Gesellschaft nicht mitmachen. Das ist in Russland anders. Und insofern hat das schon einen Einfluss, wer dort kämpft. Aber es hat auch eben einen negativen Einfluss, denn eigentlich sind Armeen darum bemüht, ein halbwegs repräsentatives Bild der Gesellschaft zumindest der männlichen Gesellschaft abzubilden. Und wenn jetzt sozusagen nur Leute, wenn das sich bestätigen sollte in Studien, sagen aus Unterschichtfamilien, sage ich mal, da reinkommen, ist das für die Effizienz einer Armee sicherlich nicht gut. Aber das sind alles Dinge, das muss ich nochmal sagen, wir wissen darüber wirklich zu wenig. Und von einigen Facebook-Einträgen und Twitter-Meldungen auf die Sozialstruktur der russischen Armee zu schließen, das scheint mir doch ein bisschen voreilig. Es gibt andere Tendenzen in Russland, das ist klar. Es gibt ein anderes Verhältnis zur Gewalt, so würde ich argumentieren. Es gibt auch eine andere Gewaltkultur. Aber wie es nun wirklich um die Kultur der russischen Streitkräfte bestimmt ist, wie es wirklich auch um die Sozialstruktur bestimmt ist, das sind Sachen, die wir letztlich aus meiner Sicht nicht wissen.
Sie haben es jetzt eben auch selbst angedeutet, Facebook und Co. Welche Rolle spielen denn die sozialen Medien? Wenn wir jetzt, sagen wir mal, die These haben, wir haben noch keine Zahlen, dass es da eine Unwucht gibt, dass es keine gleichmäßige Vertretung aller Bevölkerungsschichten gibt, liegt es dann auch im Interesse Putins, quasi die Information über soziale Medien, über so etwas, was da an der Front passiert, zu unterdrücken?
Unbedingt. Also die Nachrichten von russischen Kriegsgefangenen, die gar nicht wissen, was sie tun, die dachten, sie sind im Manöver geschickt worden, das ist ja kein positives Bild, was über seine Armee existiert. Und wir haben ja immer ein Bild seit 150 Jahren über die russischen Streitkräfte, das so schwankt zwischen Koloss auf tönernen Füßen und die Dampfwalze. Das sind schon Bilder aus dem 19. Jahrhundert. Und bisher haben wir eigentlich immer jetzt in den letzten Jahren die russischen Streitkräfte als sehr fähig wahrgenommen, als Streitkräfte, die modernisiert wurden, die, wie sie in Syrien gekämpft haben, sehr brutal auch gekämpft haben, aber sozusagen effizient im militärischen Sinne, professionell im militärischen Sinne. Und deswegen auch die Einschätzung im Westen, die russischen Streitkräfte werden die Ukraine in wenigen Tagen besetzen und ausschalten und so weiter. Also eine Wahrnehmung, die auch Angst erzeugte. Wozu sind sie fähig? Die können in wenigen Stunden das Baltikum besetzen und so weiter. Diese Bilder, die wir jetzt sehen in den sozialen Medien, haben ja das Potenzial, die Wahrnehmung der russischen Streitkräfte völlig zu verändern und zu sagen, hoppla, wart mal, das ist vielleicht eine Armee, die gar nicht so effizient ist. Es sind vielleicht nicht nur die trainierten Spezialsoldaten und selbst die Fallschirmjäger haben es nicht geschafft, einige Flughäfen einzunehmen. Also das ist vielleicht ein ganz anderes Bild. Und Putin muss ja setzen auf die westliche Angst, die Angst vor seinem Militär. Und wenn wir keine Angst vor dem Militär haben, von seinem Militär, dann hat er eigentlich ein Problem, weil dann er an Wirkung einbüßt. Also er muss unbedingt versuchen, diese Bilder einzudämmen.
Und Emotionen haben einen großen Einfluss, eine große Macht. Und dazu eben nochmal der Hinweis, wir wissen es aber einfach noch nicht. Die Faktenlage ist unklar. Jetzt ein Perspektivwechsel. Wie sieht es denn bei uns aus? Stichwort Bundeswehr. Haben wir auch solche Probleme in Anführungszeichen, dass wir nicht alle Gesellschaftsschichten vertreten haben, vielleicht abschließend?
Also die Bundeswehr ist kein repräsentatives Spiegelbild der Gesellschaft. Das liegt schon daran, dass es zwar Frauen bei der Bundeswehr gibt, aber nicht im gleichen Anteil, nicht zu über 50%. Und das ist auch keine Streitmacht, ist wirklich ein repräsentatives Spiegelbild der Gesellschaft. Die genaue Zahlen zur sozialen Zusammensetzung, zu den Berufen, ich sage mal zum Migrationshintergrund und dergleichen haben wir in der Bundeswehr nicht. Das wissen wir schlicht nicht. Was wir wissen, dass wir Ostdeutsche überrepräsentiert haben und wir haben etwa 25% Soldatinnen und Soldaten im Migrationshintergrund. Wie sie sich aber jetzt verteilen, das wäre interessant, auf die einzelnen Einheiten, also ob wir vielleicht Leute mit Migrationshintergrund eher in den Kampfeinheiten haben oder in anderen Bereichen, ob sich das gleichmäßig verteilt, das wissen wir letztlich nicht.
Und es wäre jetzt eigentlich gebündelt ein Plädoyer, dass wir für uns das mal dringend herausfinden sollten.
Unbedingt. Also ich habe eine Doktorandin, die über die Russlanddeutschen in der Bundeswehr arbeitet in den 1990er Jahren. Aber es ist unglaublich schwer, an valide Daten zu kommen. Und das ist ein Thema, das wir meines Erachtens unbedingt beantworten müssen. Wie steht es eigentlich sieht es um die Sozialstruktur der Bundeswehr, sagen wir mal, seit der Wiedervereinigung aus, seitdem es dann eine andere Armee wurde, eine gesamtdeutsche Armee wurde, in dem dann die Frauen ab 2001 in die Bundeswehr stärker kamen, in dem wir auch stärker Männer und Frauen mit Migrationshintergrund in der Bundeswehr haben und dann auch schauen, in welche Einheiten gehen die, warum melden die sich, welche Männlichkeitsbilder gibt es da auch, wie beeinflusst das die Kulturen? Also das sind ganz viele interessante Fragen, die wir noch beantworten müssen. Da stehen wir ganz am Anfang der Forschung.
Das ist spannend. Wer kämpft da im Krieg in der Ukraine und was hat das für Folgen? Um einfache Schlussfolgerungen zu ziehen, wie es teilweise im Moment öffentlich passiert, wissen wir einfach viel, viel zu wenig. Das war Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Universität Potsdam. Vielen Dank für Ihre Analyse hier.
Sehr gerne.